Es ist Dwitzwoch, Leute. Dwitzwoch, der erste 2022. Ich freue mich schon im Vorfeld, heute einiges garantieren zu können. Es ist nämlich die bislang beste Folge diesen Jahres. Wir haben die beste Tour des Jahres am Wochenende erlebt, denn wir waren im Burgund beim wohl besten Spiel diesen Jahres bisher. Und es war allerdings auch die längste Tour des Jahres. Dementsprechend sitzt hier heute der müdeste Podcaster des Jahres am Mikrofon und begrüßt euch zur Folge 16. Der Humor ist wieder auf deutschem Büroniveau angekommen, aber immerhin kommt der Content aus neuen mutanten Virusgebieten. Über das abgelaufene Wochenende und alles, was sonst noch so los war, unterhalte ich mich wie immer mit meinem Gesprächspartner, der hoffentlich ähnlich amüsante Froschschenkelklopfer heute im Repertoire hat. Bonsoir, Schlü.
Bonsoir, Tim. Ich grüße dich. Sag mal, warst du heute doch noch im Büro oder was ist da los?
Ich dachte mir, so ein paar Witze am Anfang des Jahres müssen erlaubt sein. Also wer ohne Neujahreswitze auskommt, der werfe die erste Rakete.
Das ist so ein richtiges Phänomen. Das erlebt wahrscheinlich auch jeder, der im Büro sitzt. Das finde ich auch völlig verrückt. Das findet, glaube ich, in ganz Deutschland findet derselbe Quatsch in Büros statt.
Also das so ist an immer den, ja so an den ersten 3-4 Tagen ist das so, dass und was hast du gemacht oder wie war das Wetter oder irgendwie sowas aus dem Urlaub? Da ist immer am Anfang, ja, ist das, egal was das Thema ist, ist erstmal das Beste des Jahres oder ja, dieses Jahr noch gar nicht gesehen oder auch bei den letzten Tagen vor den Feiertagen, ja, bis wir sehen uns ja erst nächstes Jahr wieder, also bombastisch. Ich finde es ganz schlimm und liebe es trotzdem gleichzeitig.
Ja, wir sehen uns im nächsten Jahr, ist auch ein richtiger Klassiker. Rutsch nicht aus. Rutscht nicht zu weit und dann kommt immer, dann ist ja immer dieses frohes Neues und dann kommt ab dem 6. kommt dann immer dahinter, kann man noch sagen und irgendwer sagt dann, oh, frohe Ostern, meine Fresse.
Ich finde vor allem diese Zählweise, dass man, wir haben uns das ganze Jahr noch nicht gesehen, dass man das so ironisch überspitzt, das ist einfach so, ah, ja, geil.
Ja, und eigentlich findet so auch keine Partei lustig, oder?
Es ist einfach Arbeitskollegenhumor. Arbeitskollegenhumor ist einfach, das ist einfach sowas, da findet man einen gemeinsamen Nenner, weil man versteht halt diesen Witz dahinter, auch wenn man ihn jetzt nicht mega witzig findet, aber man hat halt sonst keine Themen, weil man halt nur zusammen arbeitet und sonst keine gemeinsamen Nenner hat und dementsprechend ist das dann so der akzeptierte Humor, über den beide Parteien lachen können.
Weißt du, was richtig krasser Arbeitskollegenhumor ist, was auch nur in Büros stattfindet? Frau Müller, kannst du mal eben kommen,
weißt du? Ja, ja, okay, aber das ist, glaube ich, ganz speziell, also das kenne ich nicht.
Und dann kommt Frau Müller und sagt, wie kann ich dir denn behinderlich sein?
Ja.
Meine Fresse.
Alle Klarheiten beseitigt, ne?
Immer wichtig auch Vorsätze, dass immer über Vorsätze gesprochen wird und der eine will abnehmen und isst dann aber in seiner Pause ein halbes Kilo Camembert und so. Es ist doch immer die gleiche Scheiße. Und eigentlich wollte ich ja aufhören zu rauchen. Ja, Tim, unser Vorsatz fürs neue Jahr war, noch eine Kurve mitzunehmen, ne?
Unser Plan ist ja im Grunde noch gewesen, in 2021 noch irgendwas mitzunehmen. Aber wir sind gescheitert. Und dementsprechend.
Wir sind kläglich gescheitert. Kläglich. Es ja. Irgendwann war ja auch dann wirklich nichts mehr.
Mein letzter Plan, da wolltest du nicht mitgehen. Ich habe in der Nähe von Ostrava ein Spiel gefunden, so ein traditionelles Spiel. Ich weiß den Vereinsnamen leider nicht mehr. Wo traditionell am 31.12. immer die Unverheirateten gegen die verheirateten Männer spielen. Und das Ganze wohl im Rahmen eines 90-minütigen Fußballspiels. Ich wollte die 8 Stunden hinfahren. Wir hätten wahrscheinlich über Mitternacht hinaus den Tag, die Silvesternacht auf der Autobahn, auf der A44 wahrscheinlich verbracht. Ich konnte dich nicht überzeugen und so ging das Jahr ohne Spielabschluss dahin. Dafür hast du dich dann überzeugen lassen, direkt am ersten Wochenende des neuen Jahres unterwegs zu sein. Das würde ich sagen, war ein gelungener Auftakt.
Ja, und du wirst mir, wenn wir jetzt später drüber reden, auch noch 100-mal sagen, dass ich ja eigentlich gar nicht wollte und du mich ja überreden musst. Ja, da sprechen wir gleich noch drüber.
Nein, ich weiß ja, dass du mich auch schon zu ein paar Sachen mal überreden musstest, wo ich auch keinen Bock hatte und die waren dann auch gut. Ich habe dich auch schon zu Sachen überredet, wo du keinen Bock drauf hattest, wobei das passiert eher selten. Wenn du keinen Bock hast, dann bist du meistens etwas sturer und hast keinen Bock und meistens wird's dann auch nicht gut, weil du schon die besseren Geheimtipps meistens in der Hinterhand hast. Aber in diesem Fall, glaube ich, war meine Überzeugungskunst doch gut. Also zumindest mit einem guten Ergebnis, versöhnlich.
Du hast ja jetzt gerade schon angefangen, dass ich dir jetzt zustimme, das mache ich aber nicht.
ich habe dir richtig Honig ums Maul geschmiert, nämlich deine Recherchekunst, deine Geheimtipps gelobt habe und du gibst mir nicht mal die Props hier ab, dass das jetzt eine gute Entscheidung war, am Sonntag die 1600 Kilometer abzureißen.
Ja. Ja, Tim, lass uns jetzt mal hier ganz normal in die Folge.
Ich merke schon, du willst nicht zu viel vorgreifen, sondern möchtest ganz klassisch hier mit den Rückmeldungen beginnen, nehme ich an.
Ich möchte ganz klassisch mit den Rückmeldungen beginnen, weil wir haben wirklich eine Rückmeldung bekommen, die ist wirklich die ist immens wichtig. Das haben wir auch so nicht beachtet, denn das Feuerzeugrädchen. Wir haben letzte Woche über das Feuerzeugrädchen gesprochen und wir waren uns dann nicht sicher, wie heißt denn eigentlich dieses Rädchen am Feuerzeug? Und da gab es doch eine Rückmeldung zu, ne? Also wir kriegen für jeden Scheiß Rückmeldung und dafür ist unsere Community bekannt für Rückmeldung. Tim, wie heißt das Feuerzeugrädchen?
Ich habe darüber geredet, dass ich jedes Mal mir den Daumen verbrutzel, ne? Mit dem Feuerzeugrädchen. Du hast gesagt, es heißt einfach Feuerzeugrädchen. Stimmt nicht.
Ich war mir relativ sicher.
Ja, stimmt nicht. Moin Jungs, höre gerade eure aktuelle Folge und die Frage, wie das Feuerzeugrädchen richtig heißt, hat mich jetzt irgendwie interessiert. Das Teil nennt sich Reibrad. Interessiert kein Mensch, ich wollte es euch aber unbedingt mitteilen. Jo, vielen Dank, mich interessiert's. Ich find's geil.
Das ist großartig.
Ich liebe solche Recherchen, die einen einfach nicht weiterbringen. Das wirst du in deinem Leben nicht nutzen.
Versucht es irgendwo einzubringen, dass das Feuerzeugrädchen Reibrad heißt. Wenn ihr irgendwo mit Leuten zusammensitzt, die unseren Podcast nicht kennen und
Nein, macht das. Die denken eh schon, ihr seid Spinner, weil ihr sonntags dauernd auf dem Fußballplatz steht in irgendwelchen. Wenn ihr Bock habt, im familiären Umfeld noch mehr Freak zu sein, als ihr es eh schon seid, dann klar, dann ist es eine super Idee. Ansonsten vergesst ihr dieses Wort ganz schnell.
Ja, ich glaube, Tim, du bist da ein bisschen gebrandmarkter als ich. Gebrandmarkt sind aber übrigens auch die Menschen, die sich selbst Böller gebaut haben zu Silvester. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Wir haben noch eine Rückmeldung bekommen zu Perugia, weil jemand hat geschrieben,
Perugia, ey, Alter, Deutscher konnte es auch nicht aussprechen jetzt.
Perugia?
Ja, Perugia.
Wir haben eine Rückmeldung bekommen zu Perugia und da wurden wir harsch angegangen, weil wir haben ja über den Spieler gesprochen, Kim Jong-un, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, der da rausgeflogen ist beim Verein, weil er gegen Italien ein Tor geschossen hat.
Ja.
Und da meint jemand, ey, wenn ihr schon über Perugia-Spieler spricht, dann darf aber Al-Sadi Al-Gaddafi nicht fehlen. Und da geht's jetzt nämlich richtig rund. Al-Sadi Al-Gaddafi ist der Sohn von, wie heißt denn eigentlich der richtige Gaddafi? Muammar, ne? Muammar Al-Gaddafi, ist das richtig?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, der heißt Al-Gaddafi.
Alles der Vorname, oder was?
Ja, keine Ahnung.
Nee, ich glaube, der ist Muammar. Muammar al-Gaddafi. Kennt der ein oder andere Politikwissenschaftler auch vermutlich als Diktator von Libyen, ehemaliger Diktator. Und der hatte einen Sohn. Und der war nicht in diesem Diktator-Ding verwickelt, sondern der hat Bock auf Fußball.
Ist auch hart, sich da in der Jugend entscheiden zu müssen, ne? Wenn du so in eine C-Jugend, B-Jugend kommst und dich der Vater dann fragt, ey, Fußball oder Diktator?
Fußball oder Diktator, haben wir erstmal einen Folgenname für heute, würde ich sagen.
Stimmt, ist gut.
Auf jeden Fall musst du als Diktatorsohn nicht unbedingt Fußball spielen können, um hochklassigen Fußball zu spielen, sondern du spielst dann einfach mit.
Ah, das Ganze geht Hand in Hand.
Das Ganze also Fußball, geht Hand in Hand.
Und Fußball zwar, und Diktator quasi.
Ja, Fußball bleibt Fußball und Politik spielt aber auch im Fußball mit rein. Ne? Das ist, glaube ich, da die gängige Folklore. Auf jeden Fall hat er dann im besten libyschen Team gespielt. Frag mich nicht, wie es heißt, irgendwas mit Al. Und wollte dann unbedingt gegen Barcelona spielen und hat sich dann quasi ein Spiel im Camp Nou gekauft. Also er hat Barcelona Geld auf den Tisch gelegt, wenn die gegeneinander spielen. Und dann konnte der gegen FC Barcelona spielen. Jetzt hat die Gaddafi-Familie ist dann aber bei Juventus Turin eingestiegen. Das wusste ich auch nicht. Auch wahnsinnige Geschichte. Die haben einfach Anteile von Juventus Turin gekauft für 17 Millionen Euro. Und da hat der Sohn von Gaddafi natürlich auch geäußert, ja, ich würde auch gern für Juve spielen. Juve hat aber gesagt, ey, das geht nicht, weil du kannst kein Fußball spielen. Berlusconi war da ja an der Macht und der war ja auch sehr Fußball oder ist wahrscheinlich immer noch sehr fußballaffin. Und Milan war, glaube ich, sein Verein, ne? Milan ist
Berlusconi. Ja, klar.
Milan ist der
Wobei mittlerweile ja AC Monza.
Ja, stimmt, du hast recht. Und Berlusconi hat dann gesagt, ja, um diese politischen
Beziehungen.
Um die politischen Beziehungen nicht kaputt gehen zu lassen, hat sich Berlusconi dann darum gekümmert und hat ein Serie A-Team gefunden, wo der Sohn von Gaddafi spielen konnte. Und das war AC Perugia. Und der Typ konnte überhaupt gar kein Fußball spielen. Und das haben die Medien, also die Sportpresse hat das dann noch aufgenommen. Und er kam aber gegen seinen Lieblingsverein, gegen Juve, kam er dann zum Einsatz. Der Sohn von Gaddafi hat gegen Juventus Turin gespielt und hatte auch zig Geschichten, dass sein Hund hatte im Hotel ein eigenes Zimmer und der hat auch eigenes Steak bekommen und so ein Kram, so eine Scheichgeschichten da, weißt du, was man immer so hört, eigener Fuhrpark und keine Ahnung.
Ist der Hammer, die Story, also hör noch nie von gehört. Ich habe auch gerade parallel mal wieder geguckt, der hat sogar 18 Länderspiele für Libyen gemacht, ne? Ist aber auch schon 20 Jahre her, muss man dazu sagen, ne?
Genau, das war glaube ich Anfang der 2000er, ne? Genau. Und diese Anteile sind dann natürlich auch eingefroren jetzt im Laufe der Zeit oder wie man auch immer dazu sagen will, also sie sind nicht mehr an Juventus Turin beteiligt.
Nie von gehört, Hammer Geschichte, ey.
Fand ich auch überragend gut. Vielen Dank für die Einsendung und ich würde sagen, ach ja, Tim, du hast ja ganz Österreich auf den Kopf gestellt, ne, mit deiner Aussage über den Bürgermeister, wie hieß er nochmal, Harry, ne? Harry irgendwas, Harry Bräuner?
Bräuner stimmt, aber Harry stimmt, glaube ich, nicht.
Auf jeden Fall haben wir da großes Lob bekommen für deine Recherchearbeit, die du da betrieben hast, lieber Tim. Und du hast aber in einem Nebensatz gesagt, ja, aber sowas stellt man sich ja gar nicht in Österreich vor, stellt man sich ja eher in anderen Ländern vor. Alter, wir haben so viele YouTube-Links bekommen und alles Mögliche und irgendwo Links und irgendwas aus Österreich, aus Deutschland, aus Kambodscha, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall nicht so. Sowas kann man sich durchaus in Österreich vorstellen. Ich hatte nur noch keine Zeit, mir das alles anzugucken.
Hey, Moment mal, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt? Was kann man sich nicht...
Ist ja schon eine Woche her. Dass man sich solche Machenschaften eigentlich nicht in einem Land wie Österreich vorstellt, war, glaube ich, dein Satz.
Ich meinte gar nicht damit, dass es solche Machenschaften nicht in Österreich gibt. Die gibt's garantiert in Österreich und die gibt's auch in Deutschland und die gibt's auch überall. Die Sache ist, dass es so dermaßen offensichtlich ist, weißt du? Das ist ja so eine Sache, dass sowas in so westlichen Ländern meistens dann doch etwas mehr verschleiert wird. Aber jetzt im Fall Salzburg ist es ja schon sehr offensichtlich gewesen, wer da welchen Einfluss hat und warum der in welche Richtung arbeitet, weißt du? Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja so billig, ne? Das ist so billig, das so offensichtlich dagegen anzuarbeiten, wo genau weiß, welche Motive dahinter stecken. So offensichtlich wird es auch, glaube ich, nicht in...
Bald im Ball besser flacht. Sei jetzt ruhig, ey.
Okay.
Was ist eigentlich mit Corona wieder?
Ey, krass, Bundesliga ist Kurzform. Vielleicht ist jetzt am heutigen Witzwoch schon ein anderer Stand, aber jetzt heute oder gestern kam die Meldung, bei Bayern sind jetzt irgendwie 5 Spieler schon positiv und bei 3, 4 ist noch ein Ergebnis offen. Also könnte sein, dass der Bundesliga-Start wackelt. Das wäre krass. Und nach 2 Jahren Pandemie, dass dann auf einmal wieder was wackelt, oder?
Oh, noch länger Winterpause.
Ein Tag länger am Samstag wieder gespielt.
Ja, keine Ahnung, aber das ist auch, in England ist ja auch, da blickst du gar nicht mehr durch. Die Hälfte ist abgesagt, die andere Hälfte nicht. Aber England,
die Hälfte ist abgesagt, die andere Hälfte spielt mit vollem Haus. Das ist auch.
Ja, und da haben sich jetzt ja ein paar schlaue Leute, ich glaube, der IFL zusammengetan, ne, der zweiten Liga. Und haben da eine neue Regelung entwickelt. Wie könnte man denn den Ganzen entgegensetzen, dass jetzt so viele Spiele abgesagt werden? Und wir haben eine ganz, ganz spannende Lösung dafür gefunden, ne?
Absolut genial. Also darauf muss man erstmal kommen. Es wird einfach nicht mehr getestet, ne? Das
können wir so einfach nicht testen.
Einfach nicht testen.
Da kann doch keiner positiv sein. Da können doch alle spielen. Einfach nicht testen. Das ist die Lösung. Also das, für alles.
Ich bin da wirklich sprachlos. Also ich muss ja zugeben, dass ich auch schon an manchen Stellen gedacht habe, ah scheiße, wenn ich mich jetzt heute testen lasse und dann positiv bin, dann kann ich ja das und das am Wochenende nicht machen. Also lasse ich es heute lieber mit dem Test. Aber das ist so meine Denke als Privatperson. Das würde ich ja, ich habe ja schon ein bisschen Bedenken, das jetzt hier gerade so zu äußern, weißt du? Aber letztendlich weiß ich ja, jeder denkt ja genauso. Und dass das Ganze, ja, ist ja so, brauchen wir nichts vormachen. So, dass das Ganze aber auch öffentlichkeitswirksam als Methode zur Sicherung des Spielbetriebs genannt wird, einfach nicht die Leute nicht testen.
Die testen ja sonst auch nichts. Also wenn es da einen Lebensmitteltester geben würde, dann hätte erstmal dir das ganze Land dicht oder irgendein Hoteltester oder sonst irgendwas. Wenn TÜV Rheinland nach England kommen würde und die Schmierdöner frisst, dann können die aber die Läden dicht machen, ey.
Ja, der Qualitätsanspruch ist halt eh nicht da gegeben, aber
ja, eben, das ist kein großes Testland, glaube ich. Da gibt's nicht viel mit Siegel und sowas, Gütesiegel oder sonst was.
Aber es ist ja geil, es wird ja jetzt auch wieder leichter, das Ganze, ja, selber zu testen, ne?
Ach so, ja, herrlich, Tim, herrlicher Übergang. Und zwar hat England die Einreisebestimmung geändert, ne?
Ja,
also, ich weiß nicht, ob England irgendwer hat die geändert.
Ich würde überhaupt nicht nur England, sondern Großbritannien im Ganzen, ne? oder?
Genau, und ja, man kommt da wieder rein. Du kannst wieder nach England fahren, wenn du willst.
In England war es ja jetzt in den letzten Monaten wirklich so, dass du ankamst, vorweisen musst, dass du einen PCR-Test machen musst und beziehungsweise einen gekauft hast und der wird dann zu deinem Hotel geschickt. Und dort müsstest du dich dann eigentlich so lange einschließen, bis das Ding da ist, bis du den gemacht hast und dann erst mit diesem negativen Bescheid, dann darfst du erst an die Öffentlichkeit gehen. In der Praxis war es, glaube ich, sowieso jetzt nicht allzu streng. Also ich wüsste jetzt nicht von all den Berichten, die ich gelesen habe, dass irgendwo mal es da Probleme gab, wenn man direkt vom Flughafen nicht ins Hotel gefahren ist, sondern direkt zum Spiel. Also klar, es war nicht legal. Und,
war sicher so streng wie die Hygienemaßnahmen in einem Fish and Chips Laden.
Ja, es muss ja auch Gründe geben dafür, dass die Inzidenzzahlen in London so hoch sind. Also das ist mit Sicherheit nicht kontrolliert worden. Einzige, was kontrolliert wurde, ist, dass man diesen Test gekauft hat, bezahlt hat. Ja, war also nur ein finanzielles Ding. Das fällt jetzt aber auch weg. Also ab 4. Also seit
4.1.
Ich muss ja quasi sagen, seit gestern. Seit dem gestrigen Dienstag fällt das weg und dementsprechend kann man einfach nach England, nach London fliegen, nach Manchester fliegen, wohin auch immer und rein da. Wobei es natürlich jetzt Reisepasspflicht gibt. Die ist ja so ein bisschen im Corona-Terror untergegangen.
Ach jo, stimmt.
Aber es ist ja jetzt ein außer EU-Staat. Wer ist das? Außer EU-Staat? Nicht EU-Staat, so heißt das.
Reibrädchen.
Also ich freue mich an Reibrädchen. Mein Gott, ey. Ja, ich freue mich auf meinen Stempel im Reisepass. Großbritannien wird demnächst draufkommen. Also weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht, ob das demnächst draufkommt. Vielleicht nicht in den nächsten 3-4 Tagen, aber mal abwarten.
Ja, fand ich auch ganz, ganz spannend. Auch generell, wie die mit der ganzen Sache umgehen. Bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Hast du das mit Augsburg mitbekommen? Mit dem Transfer von Augsburg?
Null. Ich habe das auch nicht angeklickt, was du da hereingestellt hast, weil ich mir gedacht habe, ein Transfer von Augsburg kann nicht so spannend sein wie die Geschichte von Al-Gaddafi.
ist korrekt, ist richtig. Es geht um ein junges Talent aus den USA. Und Pepi heißt der gute Mann, ne? Das könnte auch so ein Pokémon sein. Auf jeden Fall sollte der nach Deutschland wechseln, in die Bundesliga. War dann bei Bayern im Gespräch, war da, glaube ich, auch schon zum Probetraining. Es sah aber alles so aus, als wenn er zum VfL Wolfsburg gehen würde, weil da fehlt ja auch, glaube ich, auf der Position jemand. Und dann ist er plötzlich zum FC Augsburg gewechselt. Für, ich glaube, 15 Millionen Euro. Man ist ja
15 Millionen?
Für
Augsburg, Alter.
Diese genauen Summen werden ja nie so ganz angegeben, weil dann da passiert ja immer wie in Italien, da kriegst du noch einen Jugendspieler mit und einen Blindenhund. Auf jeden Fall um die 15 Millionen Euro. Und da denkt man doch als erstes, so wie du gerade, Augsburg setzt sich durch gegen Wolfsburg, die einfach da den Autoladen als Sponsor haben und Bayern, ja, die sowieso alles machen können, was sie wollen.
Das klingt so ein bisschen nach dieser Geschichte damals von dem, ich weiß nicht, wer das war, irgendein Brasilianer hat doch mal bei 1860 unterschrieben, ist 20 Jahre her, weil er dachte, das ist der FC Bayern. Er hat nur München gesagt und dachte, das ist der große Münchner Verein, beziehungsweise der erfolgreiche Münchner Verein, muss man ja sagen. Und Da hieß es dann, glaube ich, oder er wusste gar nicht, bei welchem Verein er unterschrieben hat und war dann irgendwie bei 60, obwohl er eigentlich zum FC Bayern wollte. Kennst du die Geschichte? Gab es da nicht eine?
Ich weiß nee, aber das sind so eine Geschichten wie irgendwelche Benfica-Fans, die in Frankfurt-Oder stehen
zum Spiel.
Weißt du, sowas. Was für Idioten, ey. Aber gut, willst du erwarten. auf jeden Fall gibt es bei Augsburg, es ist eine US-amerikanische Firma eingestiegen. Ein Milliardär ist da drin, Blitzer heißt der, glaube ich. Wir hassen Blitzer an der Stelle, muss ich mal einfach sagen. Vor allem in der Schweiz. Und diese Football-Holding-Firma, die hält 45% am Verein. Wusstest du das? Ich höre das zum ersten Mal.
Nee, wusste ich nicht. Aber ich habe auch vor ein paar Monaten die Blitzer-Warn-App vor meinem Handy geschmissen. Vielleicht habe ich deshalb nicht mitgekriegt.
Ja, das kann natürlich sein. Also der Blitzer ist ordentlich im Geschäft und Das hat ja komische Züge, Alter, wenn fast die Hälfte Investoren aus den USA gehört. Ich denke mal, die wollen den US-Markt erschließen. Was macht man dann eigentlich, wenn man da so Märkte erschließt? Alle wollen doch auch den asiatischen Markt erschließen und irgendwie Trikots verkaufen.
Ich kapier das.
Da ist einfach alles voller Fake-Trikots. Also was erschließt man da? Ich weiß es nicht.
Ja, ich verstehe sowieso nicht. Also diese Märkte erschließen, du kannst doch als FC Augsburg noch so viel in Asien und Amerika und sonst wo rumhampeln. Da laufen die Leute doch nicht mit dem FC Augsburg-Trikot rum.
Das wäre auf jeden Fall witzig, wenn, keine Ahnung, in Wuhan oder so, das ist ein schlechtes Beispiel, weil es in den USA liegt,
Das ist ein Amerikaner, der wechselt jetzt für 15 Millionen zu Augsburg, weil da ein Unternehmen aus den USA drin steckt.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass da irgendwer, ich habe mir nur diese Berichte hier, wie man das bei der Recherche häufig sieht, einer schreibt was und 36 andere schreiben genau den gleichen Text.
Ja,
und dann
ja.
ist meistens einer dabei, der schreibt einen besseren Text. Ich habe mir einfach den DPA-Text da durchgelesen und da wurde das nicht aufgedröselt. Aber wir kennen ja die Geschichten, irgendwer kennt irgendwen und der ist mit dem Chef verbandelt oder sonst irgendwas. Und dann läuft das so, denke ich mal, ne?
Ja.
Und die Kohle ist halt da, weil der Investor da wahrscheinlich auch seinen Anteil zu beitragen wird. Im Rahmen der Möglichkeiten in Deutschland. Ist ja nicht so wie in England oder Italien. Oder in Spanien, Tim. Was ist denn in Spanien los eigentlich?
FC Augsburg, das Newcastle der Bundesliga demnächst. Stehen in der Tabelle übrigens sehr ähnlich da gerade.
Ja, also dann hat Dembele jetzt zwei Vereine, wo er hingehen könnte. Also muss ich hier schon mal ankündigen, heute ist der 3.1., ne? 4.1.? 3.1.? 3.1.
Der Witzwoch ist ja sogar der 5.
Der 5.1. Dembele wird auf jeden Fall zu Newcastle gehen. Scheiße, ich habe meine Zehnerwette verloren, ne? Ich habe doch einen Zehner gewettet, dass Paris auf jeden Fall am Wochenende spielt.
Letzte Woche hast du mit deinen Voraussagen ein bisschen schief gelegen, aber schön, dass du es wieder versucht heute. Ist ja jetzt eine Langzeitwette mit dem
Dembele. Ja, ich wette auch um 20. Ich wette jetzt auch um 20.
Also Auslöser der ganzen Geschichte, um das mal kurz zu erklären, warum du jetzt hier über Dembele redest, ist ja ein wiederkehrendes Thema unseres Podcasts. Der FC Barcelona hat mal wieder finanzielle Probleme, was daran liegt, dass sie für 55 Milliarden Pfund einen Spanier...
Milliarden gesagt? Das ist der teuerste Transfer dieses Jahr.
Dann, ja.
Stand jetzt.
Ich glaube, das wäre es mit Millionen schon. Ich glaube, dann hätten sie richtig Probleme. Nee, Millionen. 55 Millionen Pfund. Ferran Torres von Manchester City ist, glaube ich, im Sommer erst, glaube ich, für 20 Millionen aus Valencia geholt worden und jetzt geht er schon wieder, oder letzten Sommer, ich weiß es nicht genau, vor einiger Zeit für 20 Millionen. Barcelona kauft ihn jetzt quasi für fast das Dreifache zurück. Also Manchester City hat da einen guten Schnapper mitgemacht oder ein gutes Geschäft mitgemacht, den Wert knapp verdreifacht in einem Jahr.
Wollen die denn jetzt in der Winterpause holen, so ganz kurz vor Torres Schluss, oder?
Oh, ah. Ja, kurz vor Torres Schluss haben sie noch geholt. Wobei das ja, ist auch mehr Wortspiel als Wahrheit. In der Transferphase geht ja noch ein paar Wochen. Nee, aber der Mann ist in Barcelona angekommen und kann nicht mitspielen, denn Barcelona kann ihn nicht registrieren. Und das Thema kommt mir bekannt vor, oder? Dass Barcelona einen Spieler nicht registrieren kann?
Da war doch mal was, ne? Irgendwas habe ich da auch im Hinterkopf.
Also sowas Bescheuertes. Die hatten doch im Sommer, ja, man kann es ja wirklich darauf runterreduzieren, dass man sagt, die haben Messi verloren, weil sie nicht mehr die nötigen Kapazitäten im Gehaltsbudget hatten, um Messi zu bezahlen. Denn ich weiß nicht mehr, in welcher Folge wir das mal aufgedröselt haben. In Spanien ist ja mittlerweile dieser Salary Cap, wird ja recht intensiv vom Ligaverband ja, darauf Wert gelegt, dass der auch befolgt wird. Und da gab es zwei Regeln, die dann zu Ungunsten des FC Barcelona ausgelegt worden sind, beziehungsweise die einfach so waren, dass Barcelona sich nicht mehr den Messi-Transfer oder die Messi-Vertragsverlängerung reinbekommen hat. Zum einen ist das spanische Gesetz, was regelt, dass das Gehalt nicht übermäßig reduziert werden darf zum vorherigen Gehalt. Und zum anderen ist halt das Gehaltsbudget vom FC Barcelona war schon überlastet und die mussten da Einbußen machen, also die mussten die Gehälter runterkriegen und beides war halt nicht vereinbar, so dass Messi jetzt im Sommer den Verein verlassen hat und jetzt sind die quasi so mit Ach und Krach haben die es irgendwie im Sommer hingekriegt, weil also alteingesessene Barca-Spieler wie Jordi Alba oder Gerard Piqué da glaube ich auf Geld verzichtet haben und ihre eigenen Gehälter runtergeschraubt haben, damit sie da die Neuzugänge wie Depay oder wer ist da noch hingegangen, habe ich
nicht. Aguero auch da hingegangen?
Aguero, stimmt. Solche Leute, die wurden halt verpflichtet und haben halt auch Gehälter bekommen, die wahrscheinlich nicht zu gering sein werden. Und damit sie die überhaupt verpflichten konnten, haben halt andere Spieler Einbußen gemacht. Und jetzt holen die quasi für 55 Millionen wieder einen Starspieler, der wieder nicht ins Budget passt. Und jetzt sind sie am Überlegen, wie sie dieses Gehalt runterkriegen und verhandeln jetzt mit Dembele über eine Vertragsverlängerung.
Da habt ihr genau den richtigen gefunden.
Die aber Gehaltseinbußen oder beinhalten soll. Bei Dembele Gehaltseinbußen. Das ist, also, ich meine, das weiß ja keiner so gut wie wir in Dortmund, dass das ein ganz schwieriges Thema wird.
Ja, viel Spaß auf jeden Fall bei den Verhandlungen. Ja,
die Sache ist, Dembele hat dann gesagt, jetzt wo der Spieler verpflichtet ist, da bleibt er auch nur, wenn er 40 Millionen Euro im Jahr bekommt. Und die einzigen, die das zahlen können, sind ja nun mal Newcastle. Dementsprechend, daher ist vermutlich deine Schlussfolgerung, Dembélé wird nach Newcastle gehen.
Ja, das passt doch vom Typ, passt das. Das passt einfach wie Arsch auf Eimer.
Oder halt zum FC Augsburg.
Oder zum FC Augsburg, ja, bin ich mal gespannt. Salerno hat es geschafft. Wir haben ja letzte Woche über Salerno gesprochen, dass da die Deadline ist dann auch tatsächlich wörtlich zu nehmen. Die Deadline war bis zum 31.12., weil es ja das Problem gab, dass der Eigentümer von Salerno gleichzeitig auch Eigentümer von Lazio Rom ist. Hat uns auch jemand eine Frage gestellt, wieso steht es eigentlich gar nicht zur Debatte, dass Lazio Rom sich nicht dann von der Liga abmelden muss? Berechtigte Frage.
Aber wirklich, ne? Stimmt.
Ja, aber ist Calcio, ist doch Italien.
Ja, wahrscheinlich, weil die zuerst waren.
Ja, die waren zuerst. Und da hat sich jetzt irgendjemand gefunden, keine Ahnung, wer das jetzt macht, aber es gibt einen neuen Eigentümer, es gibt jemanden, der in Salerno Geld reinpumpt. Der Verbleib in der Serie A ist zunächst erstmal gesichert. Ob die jetzt da wirklich spielen bleiben, sportlich denke ich mal einfach nicht. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil die Serie B ist ja fintechnisch auch fast schon interessanter.
Und das ist jetzt natürlich unsere Groundhopping-Sicht, die da.
Das ist unsere Bubble, das ist unsere Bubble. Herzlich willkommen.
Aber in unserer Bubble wussten wir auch, dass es in Salerno kein Problem sein wird, dass da noch jemand Geld auftreibt, oder?
Ja, definitiv. Er wird es bestimmt nicht nachweisen müssen, woher er das Geld hat. Das ist in Salerno auch immer wichtig. Vielleicht fährt er auch mein Auto, was mir da geklaut worden ist. Ich weiß es nicht.
Das ist jetzt mit den Verbleib von Salernos Serie A-Aufenthalt gewandert.
Ja,
also du hast was dazu beigetragen.
Ja, ansonsten, das waren so, glaube ich, die relevanten Themen für uns jetzt in der letzten Woche. Ist ja auch eine Zeit, wo jetzt nicht so viel passiert, sage ich einfach mal.
Hab ja letzte Woche gesagt, es ist halt zwischen den Tagen, ne?
Es ist zwischen den Tagen.
Und ich habe übrigens nachgeguckt, es gibt tatsächlich beide Redewendungen. Es ist tatsächlich.
Hat uns hier auch jemand geschrieben, zwischen den Tagen ist rechtens. Das kann man sagen.
Ja, genau. Das hätte ich sonst jetzt auch nochmal mich selbst gerechtfertigt, dass das durchaus nicht ganz falsch war. Ich dachte, beim Aussprechen selber habe ich gedacht, da hat was nicht gepasst, aber es scheint okay zu sein. Ist auch übrigens nur ein deutsches Ding, dass man diese Tage zwischen Weihnachten und Neujahr als zwischen den Jahren oder zwischen den Tagen bezeichnet. Das gibt's sonst nirgendwo, ne? Sonst heißt das einfach Holiday.
Ist ja auch oft so, haben wir jetzt auch in Frankreich gesehen, da ist es nur einfach dicht. Da hat einfach alles zu. Die machen einfach
Hammer.
Ferien und fertig.
Hammer. Das war, und das ist übrigens eine perfekte Überleitung zum Bericht, oder?
Ja, können wir auch endlich schon rübergehen, ne? Sollen wir rüberfahren nach Frankreich?
Ab nach Frankreich. Frankreich ist ja wirklich zwischen 24.12. und teils 3.1., teils sogar 10.1. alles dicht. Also da sind die Städte ja wirklich, habe ich so noch nie wahrgenommen, obwohl ich schon ein paar Mal in dieser ersten Pokalrunde in Frankreich unterwegs war. Aber das ist wirklich, alle Läden waren dicht. Also es war wirklich wie Sonntag. Und da fällt mir gerade ein, es war auch Sonntag.
Ja, man hat nicht
immer. Ein Sonntag, ja, aber irgendwie im Ausland ist so ein Sonntag nicht so wie so ein deutscher Sonntag. Also es war ein deutscher Sonntag in Frankreich.
Auf jeden Fall, zur ganz kurzen Vorgeschichte, Tim hat mir das Spiel geschickt und ich habe gesagt, nee, Alter, ich fahre doch nicht für ein Pokalspiel von einem Drittligisten gegen Saint-Étienne insgesamt 1600 Kilometer, nur für das Einspiel. Vielleicht gibt's ja was zum Doppeln, aber wir haben auch nichts gefunden. Ja, und dann rückte das Ganze immer näher und die Sache ist ja auch, das kann ja auch richtiges Gerümpel dann werden. Das kann ja auch richtig scheiße werden. Man weiß ja auch nicht, Saint-Étienne ist jetzt auch nicht die Fanszene, die da wie in Polen groß aufruft, fahrt jetzt mal alle dahin und wir haben so viele Tickets abgenommen. Man wusste im Vorfeld ja eigentlich überhaupt nicht viel, was da jetzt passieren wird.
Und das, die Fallhöhe war halt einfach krass, ne?
Die Fallhöhe war richtig krass, fand ich.
Also wenn du diese Kilometeranzahl wegballerst und dann morgens um 6 Uhr, 7 Uhr erst wieder zu Hause bist, dann muss sich das schon gelohnt haben, weil andernfalls kannst du dich ja montags morgens erschießen, ey.
Ich hätte auch dich erschossen, und zwar schon am Sonntagabend.
Ich hätte dich erschossen, wenn wir nicht gefahren wären im Nachhinein.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber man muss sagen, also ich glaube, wenn wir jetzt hier dieses Podcast-Format nicht hätten, das spornt auch ein bisschen an, ne?
Voll, ja, absolut.
Das spornt ein bisschen an, auch hier was abzuliefern.
Das habe ich schon seit 2 Jahren, also vor 2 Jahren, Anfang Corona, da war es ja so, dass ich, das war 2000, 2020 war vor zwei Jahren, dass ich die ersten Wochenenden da immer was mitgenommen habe, einfach weil das eine Phase war, wo du relativ eingebunden warst und beschäftigt warst und nicht viel unterwegs warst. Und ich dachte, okay, aber einer von uns beiden muss ja. Und dann habe ich mich so unter Druck gefühlt, ich mache die Tour jetzt auch alleine, ich flieg für einen Sonntag nach Tunis und solche Geschichten, weißt du? Das machst du dir normalerweise ja auch nicht. Aber dadurch, dass weil du einfach weißt, es lohnt sich nicht auf jeden Fall. Es lohnt sich jetzt halt dahingehend, dass du entweder ein gutes Spiel siehst oder eine gute Geschichte zu erzählen hast hier.
Aber ja, das stimmt.
Und das war ja im Grunde auch wieder genauso. Also wir wussten ja, wir werden entweder ein gutes Spiel sehen oder wir haben hier eine richtig dumme Geschichte zum Erzählen und die wird dann uns mindestens 20 Minuten Content schaffen.
Ja, und die Leute können sich dann auch ein bisschen an unserem Leid laben, dass man einfach für absolute Scheiße da den ganzen Tag das ganze Geld und alles Mögliche, also das wäre ja, ist gar nicht auszumalen, wenn da nichts los gewesen wäre, das wäre ja fürchterlich gewesen. Wir hatten aber auch noch einen zweiten Ansporn, dahin zu fahren. Und für die Geschichte müsste man, glaube ich, ein bisschen länger ausholen. Und zwar haben wir vor 3 oder 4 Wochen, haben wir über das Groundhopper-Problem gesprochen. Man ist auf Tour, man ist den ganzen Tag unterwegs, man ist mehrere Tage unterwegs und legt Wert auf kalte Getränke. Was macht man? Wir haben viele Rückmeldungen bekommen und da wurden uns einige Sachen auch empfohlen.
Meine Idee war ja sogar da, ich wollte quasi Ratschläge haben, was für einen Kühlschrank man sich da holt, ne? Was für ein Ding baut man sich in den Kofferraum, das auch jetzt den Akku nicht allzu leer zieht oder die Batterie vom Auto nicht allzu leer zieht und die aber auch die Dinger einigermaßen auf Temperatur bringt. Also das kennst du diese Cola-Dosen, die bei so einem Dönerladen frisch erst eingeräumt sind? Dann greifst du in den Kühlschrank und merkst, die sind zwar im Kühlschrank, aber eigentlich haben die knapp unter Zimmertemperatur.
Ey, du nimmst das daraus, du willst dann eine kalte Cola haben. Du machst dann das Ding auf, spülst dir das rein und merkst dann, ey, das ist nicht das, was ich gerade haben wollte. Es ist zwar das Produkt, aber ich will das hier auf
das Gute,
8 Grad das Gute haben.
Wenn du die selbst da rausgreifst, dann greifst, also ich bin immer jemand, der testet mit der ersten Berührung erstmal.
Bist du auch einer, der das so von ganz hinten dann so rausholt?
Genau, und dann wird erstmal noch getestet, ob die einfach falsch eingeräumt haben und nicht die neuen nach hinten geräumt haben, sondern direkt nach vorne vor. Dann greife ich nach hinten und gucke, ob die da kalt sind. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann gucke ich vielleicht noch bei den anderen Sorten, auf die ich eigentlich nicht so viel Bock habe, aber ob die kalt sind, weil kalt geht immer vor. Also bei mir geht kalt geht vor Geschmack und kalt geht auch vor Kohlensäure, Hauptsache kalt. Das war einfach der Ansatz, weshalb ich hier gesagt habe, wir brauchen einen Kühlschrank im Auto.
Genau, und dann haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu bekommen. So ein paar Rückmeldungen waren, ja, kauft euch einfach eine fette Karre, da habt ihr einen Kühlschrank mit drin. Danke für die Rückmeldung.
Ja, wenn ihr nicht reich seid, einfach mehr Geld verdienen. Ah ja, danke.
Und dann kamen auch viele Rückmeldungen zu so Kühlboxen, die dann ja über diese Autosteckdose, Zigarettenanzünder-Steckdose da laufen, weißt du? Und da wurde halt oft gesagt, ja, ich habe jetzt das und das, das macht das schon kühl, aber du kannst es halt nicht anlassen, du musst es rausziehen, wenn du halt dann irgendwo länger bei Spielen bist oder so und dann wird's wieder warm, dann suppt die Scheiße da wie die Niagara-Fälle, das ist ja dann auch alles keine Optimallösung.
Nee, überhaupt nicht, vor allem, also jetzt gerade im Winter geht's noch, aber gerade im Sommer, wenn du nach dem Spiel zur Karre gehst, und dann was Kaltes haben willst, dann ist das Ding ja nicht kalt, wenn der Kühlschrank da jetzt 3 Stunden auch mit bei 25, 30 Grad im warmen Auto stand.
Genau, und es gibt aber eine Lösung. Es gibt eine Lösung in Deutschland, wie man das Ganze umgehen kann. Und die hat uns ein Hörer geschickt, vielen Dank. Und über Ecken ist man dann auch mit dieser Firma in Verbindung gekommen. Wir haben ja so gesagt, beim Thema Werbung, wir sind jetzt nicht der Werbepodcast, aber wenn es etwas gibt, was unterstützenswert ist, da haben wir ja schon unsere paar Geschichten, die wir da auch immer unterstützen. Ob es jetzt Big Fang Ultra ist, wo wir da immer mal unsere Reichweite nutzen, damit da ein paar mehr Sachen verkauft werden. So, kauft da gerne die Bücher, vor allem das Frankreich-Buch. Generell, wenn irgendwelche Bücher rausgebracht werden. Wenn es unterstützenswert ist, wenn die Story passt, dann nutze ich auch gerne die Reichweite dafür. Und da sind wir mit der Firma Easy to Cool in Verbindung gekommen. Tim, was hat's denn damit auf sich?
Ich wollte gerade sagen, bei Werbepartnern, wir unterstützen nur Sachen, die wir mögen. Deshalb, ich warte auch immer noch auf den Anruf von Monster. aber das hat nicht geklappt. Aber das hat geklappt. Diese Firma, die da Boxen herstellt, ich muss erstmal zugeben, ich war wirklich richtig skeptisch. Weil letztendlich, das Ding ist nicht mehr als eine Kühlbox eigentlich, ne, wenn man es grob umreißt.
Genau, der aussieht wie ein Umzugskarton. Also als die
wie,
Dinger
genau, wie, wie ein dicker Karton. Es ist wirklich echt einfach nur ein dicker Karton. Der eine oder andere wird es jetzt vielleicht sogar schon im Reel gesehen haben. Da haben wir es nämlich kurz mit reingepackt. Also eigentlich packt man sich nichts anderes als einen Pappkarton in den Kofferraum. Um jetzt den Bogen zu deinem Einleitungssatz mal eben zu spannen. Das war auch ein Grund, dass wir jetzt unterwegs sein wollten. Denn wir wollten ja das Ding auf die Probe stellen.
Genau, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das Ganze nach hinten losgeht. Weil ich sage ja nicht zu keiner Sache, oh, die ist richtig gut, wenn die halt schlecht ist. Weil dann hätten wir das Ding jetzt zerlegt und die hätten dann vermutlich ihren Laden schließen müssen.
Vor allem, wir kriegen das Ding da, gucken uns das an und denken, und das soll jetzt einen Kühlschrank ersetzen? Also wie soll das denn funktionieren? Wo ist denn hier die Batterie drin? Weißt du, wie wird das denn kalt?
Ja, du wolltest doch schon die Isolierung da rausnehmen, weil du dachtest, ja,
man muss dazu sagen, dieser Pappkarton, der ist quasi noch in so einer Art Folie eingepackt und hat sehr, sehr dicke Außenwände. Das sah halt noch alles aus, als ob man da noch was auspacken muss. Muss man nicht. Das ist so.
Das ist eine ökologische Versandisolierung, die da erschaffen wurde von diesem Unternehmen. Das Unternehmen, das hat sich schon vor einigen Jahren gegründet. Das ist auch ganz witzig so, die Idee dafür, die entstand auf einem Festival. Und da hast es ja, da geht's ja dann Groundhoppern ähnlich, nur dass die halt nicht zum Festival fahren, sondern zum Fußball, dass du halt dieses Problem hast, ja, irgendwann sind die Sachen halt warm. Und da ist die Idee entstanden und dann ist das Ganze entwickelt worden. Und deshalb haben wir gesagt, komm mit, das testen wir, da reden wir gerne drüber. Und ja, wir haben es mitgenommen, man kriegt Kühlakkus dazu.
Utopisch große und viele.
Ja, also. Man kriegt viele Kühlakkus dazu. Tim hat die Getränke kalt da reingestellt, um zu testen, bleiben die jetzt kalt. Ich habe einfach ein warmes Getränk mitgenommen, weil die Situation kann es ja auch mal geben, auf Zimmertemperatur, in das Ding reingepackt, in den Campingcooler heißt der, ne?
Ja,
Campingcooler. Der Campingcooler. Genau. In den Campingcooler reingepackt, Camping ist ja genau das gleiche Thema, und diese Flasche war auch kalt. Und die Sachen, wann waren wir unterwegs? Heute ist Montag, wir waren Sonntag unterwegs. Tim sagt, die Sachen sind jetzt noch eisig kalt. Es ist was für Groundhopper. Problem also
die Kühlakkus sind jetzt immer noch kalt, die habe ich jetzt noch drin gelassen. Die, ja, ja. Wir haben natürlich alles leer getrunken, was drin war. Aber diese Kühlakkus, die haben jetzt noch keinen Schmilzeffekt oder was? Also die sind noch nicht weich, die sind noch nicht ansatzweise weich. Das sind immer noch knallharte, knüppelharte Brocken an Eisakkus quasi, mit denen du immer noch wen erschlagen kannst. Also
das ist ja das Gute, das ist ja das Gute. Du kannst damit Sachen kühlen, wenn du aber Stress hast, wenn du irgendwo Probleme hast, dann kannst du die Dinger einfach rausholen und werfen.
Also ja, also die Dinger, das sind echt, da hast du echt ein paar Mordinstrumente in dem
definitiv, Teil kannst du einfach mitnehmen. Nee, ist gut, also hat Bock gemacht, war echt, kann ich echt noch weiterempfehlen.
Also das, was man jetzt gerade ja wirklich loben muss, ist wirklich, wie kalt die Dinger waren. Also du konntest ja, ich weiß gar nicht, also morgens um 7 hab ich sie aus dem Kühlschrank die Monsterdosen in den Cooler reingepackt. Und dann, weiß ich nicht, wann ich die erste aufgerissen habe, 10, 11 Uhr oder was. Und die erste morgens, die war so kalt, dass man sie nicht anpacken konnte. Also die hat nochmal, ist an Temperatur nochmal runtergegangen von dem, was im Kühlschrank war. Das war eisig kalt. Ich würde fast behaupten, für manche zu kalt, für mich genau richtig. Ich fand es mega geil. Also ich habe selten so geil kalte Dosen auf der Fahrt gehabt. Deshalb, ich würde sagen, Test bestanden.
Test bestanden, definitiv. Wir haben 2 Stück bekommen. Wir fahren aber eh immer zusammen und haben uns gedacht, komm, wir
Und ganz ehrlich, wo willst du die eine Box denn überhaupt hinstellen, wenn wir beide behalten würden?
Ja, das stimmt. Aktuell leider, ihr kennt das Spiel, ne? Ich warte da gerade auf meinen Tesla. Und der wird vermutlich auch einen Kühlschrank im Auto haben. Und wir haben uns dann halt überlegt, was machen wir? Wir schicken ein so ein Ding raus, machen eine Verlosung daraus und das Ganze besprechen, also das Ganze stellen wir dann, denke mal, dann auch am Sitzwoch online. Wie wir das machen, was man schicken muss oder sonst was, da überlegen wir
uns
was
Feines. Also heute, wenn ihr das hier hört, dann ist die machen wir die um 0 Uhr schon rein?
Ist die dann bist du wahnsinnig, das mache ich, wenn ich aufgestanden bin um 12.
Okay, also Dwitzwoch um 12, sorry an die 0 Uhr Hörer, um 12 Uhr geht das Gewinnspiel online.
Ja, wir denken uns was Feines aus und dann verkünden, ich würde sagen, wir verkünden den Gewinner oder die Gewinnerin dann, obwohl wir haben glaube ich nur 2% Hörerinnen, oder? War das nicht so?
Ey, dieser Gender-Scheiß, wir können hier wirklich maskulin.
Ja, wir verkünden den Gewinner.
Das nee, ich glaube 8% waren es, glaube ich.
8%
Frauen.
Ja, okay.
Ja.
Grüßt euch.
Grüß euch. Grüße an die 8% heute.
Wir verkünden den Gewinner oder die Gewinnerin, würde ich sagen, dann im nächsten Podcast. Und alles Weitere gibt's dann auf den einschlägigen Seiten von uns, weil wir haben ja im letzten Jahr sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Alle machen hier mit, alle voten für uns, wenn es irgendwelche Abstimmungen gibt. Und dann denke ich, kann man auch einen Kühlschrank loswerden, hier breitreten, abschlagen. Und da wird auf jeden Fall irgendjemand mit Spaß bekommen, weil für Groundhopping macht das Ding Sinn.
Absolut. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, wir sind ja völlig ausgeflippt hier gerade. Wir haben ja nur noch über das Teil geredet. Das wollten wir gar nicht so breit machen. Wir wollten ja eigentlich über das Spiel reden.
Ja, diese scheiß Kühlbox, die hat uns jetzt 10 Minuten hier genommen. Nein, komm, easy to cool. Machen wir mal weiter hier mit dem Spiel. Erstmal fand das Spiel in Luhansk statt, ne? Muss man dazu sagen.
Das ist ja so ein Pokalding, was man eigentlich überhaupt nicht feiert, ne? Dass Spiele von kleinen Mannschaften gegen große verlegt werden. Und ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht genau, warum in diesem Fall. Denn auch Jura Sud hieß der Gastgeber. Foot Jura Sud, die hätten den Ground gehabt. Habe ich zumindest ursprünglich gedacht, der ausgereicht hätte. Jetzt im Nachhinein für das Spektakel, was dann abgelaufen ist, wäre es vielleicht dann doch da ein bisschen knapp geworden. Aber die sind umgezogen nach Luhansk, oder?
Luhansk.
Ja, aber Luhansk. Du sprichst das K, du nimmst das das K ja aus der Ukraine mit. Das ist ja
überhaupt. Ich nehme das K aus der Ukraine mit direkt, ja.
Also Luhansk.
Der Ground ist geil, ne?
Top Ground. Vor allem 4 Tribünen und keine wie die andere. Also 4 völlig unterschiedliche Dinger. Wir selber haben auf einer, ja, eine Art Stahlrohrkonstruktion ja gesessen, die aber erstmal utopisch weit weg war vom Spielfeld, also.
Und irgendwie voll steil auch, ne?
Ja, mega steil, voll weit weg vom Spielfeld. Steil. Dann erhöht auch erstmal, wie man das aus Holland in der 2. Liga kennt, war das Ganze, musste erstmal mit einer Treppe hoch und die erste Reihe hatte dann quasi schon 5 Meter Höhe. Und dann war auch dieses gesamte Stadiongelände auf Sand, also überall, wo man rumlaufen konnte, war quasi Sand und an der einen Ecke vom Stadion ging das quasi in einen Fußballplatz, in einen Nebenplatz über. So ein Sandplatz einfach. Also ja, ganz komisches Flair. Auch hinten raus, mega weitläufiges Stadiongelände, so dass man quasi, es war ja ein Flutlichtspiel, und dass man quasi schon aus diesem Lichtpegel rausging. Also das Ding ist auch zum Schmuggeln von allen möglichen Gegenständen perfekt im Grunde, weil da hinten weiß kein Mensch, was da noch passiert an diesen Büschen, die da hinter der Gegend gerade waren.
Ja.
Und ansonsten halt eine Haupttribüne, bisschen kleiner, bisschen kompakter, mit die aber näher am Spielfeld dran war, wo jetzt keine Laufbahn. Ach ja, das habe ich gerade vergessen. Die gehen gerade, da war noch eine Laufbahn zwischen der Tribüne und dem Fußballplatz, die man aber von dieser Gegentribüne überhaupt nicht beobachten konnte, weil die halt so eng an dieser Tribüne war, dass die quasi zu nah dran war. Man konnte die gar nicht sehen. Also warum die auch immer da die Laufbahn noch hingebaut haben, keine Ahnung. So eine Sandlaufbahn halt auch.
Und dann diese Hintertortribüne aus Holz, die aussah wie keine Ahnung, als würdest du seit 1890 in Sheffield oder so stehen, ne?
Also die Hintertribüne, von der wir jetzt reden, das ist dann der Gästeblock gewesen. Und ihr habt die Bilder wahrscheinlich schon gesehen bei uns in den letzten Tagen. Dass diese Tribüne das überlebt hat, ist ein absolutes Wunder. Also ich habe da echt schon, wie hieß damals der Ground in England, der komplett weggefackelt ist da? Kurz nach Anstoß wurden ja teilweise schon diese Holzlatten rausgegeben, wie man das von Spielen kennt, wo irgendwelche Sitzplätze nicht gesichert sind, wo dann so Sitzplätze durch die Reihen wandern und rausgetragen werden, um dann irgendwelche Ordnern gegeben werden, damit da keiner sich drauf verletzt von diesen abmontierten Sitzplätzen. In diesem Fall wurden aber auch Holzlatten rausmontiert. Also schon kurz nach Anschluss flogen Holzlatten aus dem Block raus und manche Ordner haben Holzlatten rausgetragen, wo wir dann erst realisiert haben, ey, der ganze Block besteht aus Holzlatten-Sitzplätzen.
Das hätte auch echt schief gehen können.
Das war echt ein Ritt auf Messerschneider. Also bei dem, was die da weggefackelt haben, ein Wunder, dass das heile geblieben ist. Ja, gegen gerade. Die andere Tribüne, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, war dann gegenüber von dem Gästeblock. Das war dann halt ein ganz einfache kleine Tribüne für Stehplätze, unüberdacht. 2-3 Stufen. Aber 4 Seiten ausgebaut, absolut gut befüllt auch bei diesem Spiel jetzt. Also die Tribüne, auf der wir waren, und auch die Haupttribüne waren annähernd 100% ausgelastet. Der Gästeblock war zu 2/3 voll, weil die aktiven Gruppen beide das Ding dann halt mit 500 Leuten voll gemacht haben. Und und die restlichen Stehplätze waren halt auch einigermaßen voll. Also ich weiß nicht, ob es ausverkauft war, weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht, ob es ausverkauft war. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass dieses klassische Chaos einfach stattfand, weil diese Stadt
Gewusel.
Einfach, ja, auch dieses für die Frauen haben wir nur eine Ordnerin, die die kontrolliert. Dementsprechend standen zig Frauen in der Schlange und beim Durchgehen bildete sich dann noch eine Nachschlange, also fürchterliche Menschentraube von Männern, die einfach verständlicherweise auf ihre Frauen gewartet haben. Und generell, wir standen, glaube ich, über eine halbe Stunde im Einlass da drin. Und es ist ja immer so, dass es dann nicht irgendwie gut durchgeplant wird, wenn sowas stattfindet, ne?
Ja, das Dumme ist einfach, wenn du also das ist ja ein bisschen komisch gewesen. Also auf der einen Seite war es ja gut geplant, dass die den Eingang von der Hauptstraße weggelegt hatten in so eine Nebenstraße, weil die wussten, die Leute werden lange anstehen. So war es ja auch. Also die Anstellschlange war ja 100, 200 Meter lang und wenn die auf die Hauptstraße gegangen wäre, dann wäre da wahrscheinlich das ganze Verkehrssystem zusammengebrochen.
Ja, das stimmt.
So haben die das natürlich umgeleitet und hinter so einer Nebenstraße, so einer Gasse, muss man fast schon sagen, hergeleitet, dass die Leute da alle anstanden. Das Ding ist, wenn die das wussten, dass es wahrscheinlich zu längeren Anstellschlangen kommen wird, warum haben die dann nicht diese Schlange schon vorher separiert? Weil die wissen doch auch, dass der Anteil an Frauen meistens nicht direkt abschätzbar ist. Also mal hast du zu viele, also wenn du so 50-50 Frauenordner hast und Männer, dann stehen da meistens Frauen rum, die nichts zu tun haben. Wenn du aber nur eine Ordnerin hast, dann hat die alle Hände voll zu tun und die anderen kommen nicht durch. Und wenn das auch noch zum Folgeproblem führt, dass die Männer hinter dem Einlass auf die anderen Frauen warten, das war ja also sowas Nerviges. Warum hat man da nicht von vornherein schon lange Schlangen gemacht? Weil wir standen dann ja in dem Bereich.
Tim,
das war ein bisschen nervig.
Ich glaube, du führst das Thema unnötig weit aus.
Ja, ich habe es gerade auch gemerkt. Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich etwas in dem Thema zu sehr vertieft habe. Aber der Punkt ist ja klar geworden.
Wie war das jetzt mal mit der rechten Schlange, mit der linken Schlange? Hätte man anders machen
können. Ja, zum Maul. Als Maul.
Was zu fressen gab es auch nicht. Ich glaube, das ist verboten oder so. Also das ist völliger Blödsinn. Auch wieder eine ganz komische Regel in Frankreich. Also Ausschank und so scheint nicht erlaubt zu sein. Das hätten sie es ja gemacht.
Und es war ein richtiges Thema, ne? Es war ein richtiges Thema am Sonntag.
Ja, das war auch noch ein richtiges Thema, dass wir einfach hungrig waren wie Sau. Sanitären, wie du gesagt hast, mit 500 Leuten waren die am Start, beziehungsweise waren, ich würde mal noch sagen, so 100 Leute im neutralen Bereich, die sich zumindest mit grünen Farben irgendwie gezeigt haben oder dann auch mitgejubelt haben bei den Toren. Saint-Étienne,
wir wurden, muss ich mal kurz einbringen, wir wurden auch kurzzeitig für Gästefans gehalten. Wir sind nämlich in der Halbzeit unserer halben Stadionrunde, bei unserem Stadionbummel, einmal durch das Rund gewandert, wo wir Zugang zu hatten und sind dann unwissentlich neben so zwei Leuten im Saint-Étienne-Trikot hergelaufen. Und wurden von der Haupttribüne auf einmal so angepöbelt, was wir gar nicht gecheckt haben, und dann nach links guckten und die neben uns haben laufen sehen. Klar war, okay, die werden gerade angepöbelt und wir fallen hier gerade vielleicht als Beifang mit auf. Ein bisschen unangenehme Situation, ey.
Ja, wobei ich das in Bosnien deutlich unangenehmer fand. ja, und Saint-Étienne hat echt abgerissen, ne? Muss man ja sagen. Also auch diese ganze Fankultur in Saint-Étienne ist einfach nur geil, diese beiden Gruppen. Was mich immer wundert, Saint-Étienne ist doch auch ein sehr erfolgreicher Verein. Haben die nicht sogar mal, ich habe es jetzt echt nicht nachgeguckt, die haben doch sogar mal Europapokalfinale gegen Bayern gespielt, oder? Meine ich, irgendwann in den...
Ja, irgendwas klingelt.
Das war aber in den 70ern, als Bayern dieses kranke Team hatte, die paar Jahre. Die hatten immer so ein richtig utopisches Team. Mit den ganzen Leuten, die da jetzt irgendeinen Scheiß machen.
ich hab noch im Hinterkopf, dass Saint-Étienne doch auch mal Rekordmeister war eine Zeit lang, oder nicht?
Ja, mir fällt es auch gerade ein, dass ich das hätte nachgucken können, aber Saint-Étienne war auf jeden Fall sportlich eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft in Frankreich. Und deshalb ist es umso verwunderlicher, finde ich zumindest, warum sich die Ultrakultur dort erst vergleichsweise spät gegründet hat. Weil in Paris, Marseille und so ein Kram, Nizza ging das ja alles schon ein bisschen eher los. Das fand ich irgendwie komisch. Und ich fand's geil, als wir haben Saint-Étienne ja in Paris schon gesehen, ne?
Ist allerdings 13 Jahre her.
Ja, 13, 14 Jahre ist das her. Da hatte man Saint-Étienne ja, da hatten wir das ja gar nicht auf dem Schirm. Wir dachten, oh krass, wir dachten nicht mal krass, das sind viele Gäste, weil es für uns ja normal ist, dass in Deutschland viele Gäste fahren. In Frankreich ist es ja oft so, dass nur Ultras fahren oder nur, Ultras und Menschen, die der Sache nahestehen. Und da hat man auch gesehen, dass das, gar nicht mal so schlecht ist, weil der Block hat da gut am Rad gedreht, ne?
Voll. Eben ganz kurzer Einwurf. Wie du weißt, habe ich ja zwischendurch hier immer die Möglichkeit, Sachen zusammen zu googeln. Habe ich auch gerade mal wieder gemacht. Saint-Étienne ist übrigens immer noch aktueller Rekordmeister Frankreichs mit 10 Titeln.
Ach, guck mal, das hätte ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm gehabt.
Also wird wahrscheinlich nicht mehr lange der Fall sein. Ich weiß nicht, bei welchem Stand Paris ist.
Ja, die werden aber auch, Saint-Étienne wird in den nächsten ein, zwei Jahren noch nicht die Möglichkeit haben, Meister zu werden, weil die einfach absteigen. Wenn die
hier ja, Paris ist neunmal, also Paris wird jetzt dieses Jahr wahrscheinlich zum 10. Mal ja auf Gleichstand stellen und Saint-Étienne wird nächstes Jahr wahrscheinlich eher in der zweiten Liga um die Meisterschaft spielen.
Also ich weiß nicht, wie das Niveau in der Ligue 1 ist, aber das wird schwierig für Saint-Étienne, glaube ich, rein sportlich. Wenn man sich das gestern angeguckt hat, ist das eine enge Kiste, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, auf der Tribüne lief es umso mehr. Ich hatte auch so ein bisschen Sorgen, dass die beiden Gruppen da eventuell untereinander, man weiß ja nie in Frankreich, wie das gerade so ist, aber die scheinen dann einen guten Weg gefunden zu haben, dass man echt gemeinsam da auftritt. Ich glaube, ja, Saint-Étienne ist auch ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, da läuft es ja vergleichsweise gut, was so die beiden Kurven angeht. Die mussten auch beide Kurven mal zusammenlegen aufgrund der Weltmeisterschaft. Da wurde eine Kurve umgebaut und dann standen die beiden quasi in einer Kurve. Vielleicht hat das was dazu beigetragen, dass das Verhältnis vergleichsweise okay ist.
Es ist ja sowieso oft so ein Ding.
Ist ja oft so ein Ding in Frankreich einfach, ne?
Ja, auch allgemein, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also, dass es verschiedene Gruppen gibt, ja, aber dass die dann nicht hinter einem gemeinsamen Ding, dem Verein stehen, das finde ich immer sehr überraschend. Also in dem Punkt bin ich immer der Meinung, da ist jetzt schon wieder zu viel Politik und zu viel andere Sachen dahinter, als dass man nicht mehr gemeinschaftlich in der Kurve für seinen Verein einstehen kann, finde ich immer schon sehr grenzwertig. Also macht meistens die Auftritte im Stadion nicht schlechter, aber wenn ich Fan eines Vereins wäre, ich mich erstmal entscheiden muss, welche politische Ausrichtung ich habe und wo ich mich hinstelle, finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich.
Ja, das ist so ein Frankreich-Ding einfach. Das war ja auch schon so die ersten Male, als wir dann da waren, irgendwie Mitte der 2000er, würde ich mal sagen, so 2006, 2007 die Ecke. Man kannte das ja gar nicht. Das war ist ja völlig üblich so. Klar gibt's da zwei Kurven, logisch.
Vor allem, also ich weiß, dass ich glaube, Paris war damals der Länderpunkt für mich. Ich weiß gar nicht mehr genau, als sie gegen Saint-Étienne gespielt haben. Und da war ich ja völlig ohne jede Vorahnung. Und dass dann auf einmal über mir und hinter mir und links und rechts und geradeaus überall gezündet wurden und es waren alles Heimfans, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also
das konnte man doch überhaupt nicht greifen irgendwie. Das war echt krass, ey. Wahnsinn.
Also einen ähnlichen pyrotechnischen Einsatz gab es allerdings am Sonntag dann auch. Diesmal allerdings von den Gästen. Und also das Spiel war noch keine 2 Minuten gespielt, da stand es eigentlich schon kurz vorm Abbruch. Und es wäre mir irgendwie egal gewesen, das war ganz kurios.
Ja, unangenehm lange Spielunterbrechung, vor allem wenn man noch so lange nach Hause ballern muss. Aber wenn es in Frankreich auch diese DFB-Regel gäbe, wo jede Fackel gezählt werden muss, ja dann viel Spaß beim Zählen, ey.
Ja, vor allem, es war ein bisschen komisch, wir waren ja kurzzeitig am Überlegen, ob die einen Spielabbruch provozieren, aber dafür ist dann doch zu wenig auf den Platz geflogen, ne?
Ja, die haben schon gegen den Vorstand gepöbelt und all so Kram, also man scheint sich da nicht ganz, ganz grün zu sein untereinander.
Es war aber auch witzig zu sehen, wie durch diesen enormen pyrotechnischen Einsatz am Anfang des Spiels, also mit zum Intro quasi, wie dann so diese die Wahrnehmung des Schiedsrichters oder der Zuschauer danach runtergegangen ist. Es wurde ja quasi durchgefackelt und dann hat das überhaupt niemand mehr gestört. Also es ist ja während des Spiels sind Raketen überm Spielfeld hochgegangen und es gab keine weitere Unterbrechung oder irgendwie sowas, weil das Ganze so, ja, okay, ist jetzt halt so, ne? Das ist,
ja, ich kann da eh nichts gegen machen. Das war so mehr so ein Ding.
Also das war schon sehr witzig, dass da annähernd 90 Minuten durchgefackelt wurde. Wir hatten zwischenzeitlich auch noch Angst, dass es noch 120 Minuten gehen würde, als die Gastgeber da, glaube ich, in der 80. noch das 2-1 gemacht hatten. Aber hinten raus hat Saint-Étienne dann 3-1 nach Hause, nee, 4-1 sogar war es am Ende, ne? 4-1.
Ja.
In 4-1 nach Hause gefahren, was uns dann zumindest eine einigermaßen frühe Rückfahrt, das stimmt einfach nicht. Es war keine frühe Rückfahrt, aber eine Rückfahrt, die nicht viel später als anvisiert stattgefunden hat, beschert hat.
Ja, Tim, an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, dass du mich überredet hast. Es war echt gut. Es hat sich echt gelohnt, für ein so ein Spiel da runterzuballern. Macht man ja irgendwie jetzt wenn man ein bisschen älter ist, nicht mehr so häufig. Also, das war ja auch schon mal eine Zeit, da war sowas einfach gängig. Auch so ein Durchzumachen und so ein Kram. Aber ja, hat mal wieder Spaß gemacht.
Ich habe eben schon überlegt, es ging ja darum, dass ich gesagt habe, es mussten ja ein paar Neujahrswitze hier mit Superlativen raus, aber so die längste Tour des Jahres, klar, das war jetzt natürlich leicht, aber ich glaube, für ein Spiel war es auch eine der längsten Touren, die ich überhaupt je gemacht habe. Also wirklich nur für ein einziges Spiel.
Saint-Étienne gegen Aik.
War länger. Genau, ich wollte sagen, es gab halt nochmal einen Fall in derselben Region, Saint-Étienne gegen AEK. Aber sonst für ein Spiel da eine One-Way über 800 Kilometer abzureißen, ist sonst eher selten.
Ja, würde ich auch mitgehen, ja. Dass man sowas, ja.
Dass man sowas selten macht, aber es nicht immer ein Fehler ist.
Ja, ja, stimmt. Nee, in dem Fall war es echt kein Fehler, aber in dem Fall war es auch wirklich, das war auf jeden Fall die höchste Fallhöhe, die ich für sowas jemals hatte.
Ja, ja, das stimmt. Das war,
es war französischer Pokal, das war schon risikoreich.
Aber ja, ja. Cup de France ist auch einfach ein geiler Pokalwettbewerb.
Ja, also, das ist der beste Pokalwettbewerb der Welt.
Ja, da können wir drüber streiten, aber es ist zumindest ein guter. Also wenn man nach Italien guckt, Coppa Italia, wo die ganzen, ich glaube, die Top 8 Vereine erst einsteigen, wenn es nur noch 16 Vereine drin sind oder irgendwie. Na, so.
Italien ist der größte Schwachsinn. FA Cup ist das Beste.
Ja, vor allem, dann haben die auch noch Heimspiele, erstmal in der Runde gegen die Amateurvereine und danach wird auch noch mit Hin- und Rückspiel gespielt.
Das ist so italienisch. Spielt jedes Jahr
Milan gegen Juve oder gegen Inter. Das ist so langweilig und da ist der Cup de France schon deutlich geiler, auch wenn da die Top-Mannschaften auch erst später einsteigen. Was aber, wenn man mal ehrlich ist, ja auch nichts anderes ist als das deutsche System, wo sich vorher über Kreispokale und dann Landespokale qualifiziert wird. Nur, dass das halt über 3 Jahre läuft und in Frankreich quasi alles in einer Saison abgearbeitet wird. Also ich glaube, in Frankreich spielt ja am Anfang der Saison jeder Verein in dem Verband im Cup de France mit, ne? Und danach spitzt sich
das halt erst zu. Ja. Spielen 8.000 Teams durch mit, über 8.000 Teams spielen
in der Cup de France mit. Ja, das ist einfach ein geiles System und da kann man dann ja auch nachvollziehen, dass sie da nicht dann auch noch die Ligue A-Mannschaften in der ersten Runde teilnehmen wollen,
ja,
wenn die da irgendwo hinter Afrika fliegen müssen.
Ich muss aber sagen, ich finde FA Cup am besten, weil einfach jede Bande in England, jeder Verein in England hat eine riesige Anhängerschaft, die fahren mit zig Leuten. Und wenn dann irgendein Bumsverein aus der vierten Liga bei West Ham spielt, die kommen dann auch einfach mit 5.000 Leuten. Bei West Ham kommt keine Sau, das juckt kein Schwein, dementsprechend sind die Karten günstig. Kommst überall günstig rein und wirst auch überall einen guten Auftritt sehen, weil die Gäste immer heiß sind auf solche Spiele.
Ja, der FA Cup ist einfach im Vergleich zu den anderen Spielen in dem Land wahrscheinlich der beste. Also englische Ligaspiele, auch wenn ich schon ja kein Gegner des englischen Fußballs bin, aber englische Ligaspiele sind oft doch etwas langweilig und teuer. So, und der FA Cup sorgt natürlich zum einen für oftmals billige Preise, weil der Wettbewerb nicht so gut angenommen wird von den größeren Vereinen, aber gleichzeitig von den kleineren recht gut. Und wenn du dann, wenn diese Regel dann auch noch beachtest, dass nicht immer die kleineren Vereine das Heimrecht haben, sondern durchaus auch mal Manchester United zu Hause gegen den Viertligisten spielen kann, wo der ganze Viertligist Bock drauf hat und dann da mit 8.000 Leuten hinreist, das ist natürlich geil.
Das sind ja auch wirklich realistische Zahlen. Das ist ja einfach nicht so dahergesagt, ne?
Ja,
die Zahlen, die kommen dann auch. Also großartig.
Das passiert ja wirklich.
Das finde ich einfach geil.
Ja. Und dementsprechend, dann kannst du natürlich zum einen diese Grounds wegscheppern, recht günstig, mit nicht schlechten Spielen, wenn die Gäste da ein bisschen mobilisieren. Und und hast halt auch nichts verpasst. Also es gibt, klar, gibt es in England auch immer so ein paar Grounds, wo ich sage, da komme ich mit Borussia noch hin. Manchester ist genau das Beispiel. Also Old Trafford habe ich bis heute noch nicht, weil ich mir denke, irgendwann spielt der BVB da und dann mache ich den Ground halt. Aber ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen geliebäugelt, nachdem jetzt die Meldung kam, dass die Einreisebeschränkungen gelockert werden, ob man nicht den FA Cup auch mal mitnehmen sollte jetzt am nächsten Wochenende. Jetzt, wenn ich es erzähle, dann habe ich mich wahrscheinlich schon bis dahin entschieden. Aber jetzt Samstag, Sonntag sind die Flüge natürlich auch noch saubillig, weil bisher keiner nach England wollte. Aber du kommst da ja für Samstag 10er hin und Sonntag 10er zurück. Also das ist ja wirklich
Für ein
Apple und ein Egg.
Apple und ein Egg. Ja. Lass mal dicht machen, Tim. Ich will Darts gucken.
Dicht machen? Lass mal dicht machen? Das haben wir noch nie gesagt.
Deckel drauf.
Ja, das können wir machen.
Oder wir müssen, ich will noch Darts gucken jetzt hier. Spielen die noch?
Ja, stimmt. Ne? Ja, ich habe gerade einmal kurz rüber gelugt. Da war Wright in Führung. 1-0 für Wright, für Peter Wright.
Bist du pro Wright oder pro?
Ja, ich bin halt auch immer so ein bisschen, das ist ein bisschen lahm. Ich bin immer für einen Außenseiter. Ich bin eigentlich Peter Wright, finde ich. Mag, dass der so ein bisschen eine Pfanne hat und da rumläuft wie ein Dreijähriger, obwohl der Mann über 60 ist. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, ja, finde ich irgendwie sympathisch, weil der ist auch wenn ich die Interviews von dem höre, das finde ich irgendwie ganz cool. Aber jetzt in einem Spiel, wo dieser Außenseiter drin ist, ja, ich gehe da offen mit dran. Ich finde es schade, dass diese diese Spieler wie Van Gerven oder Price, die man so eine Hassliebe entwickelt, dass die nicht dabei sind. Aber egal, wir quatschen hier gerade schon zu viel über Sachen, die eigentlich keinen so interessieren. Deshalb machen wir jetzt schnell einen Deckel drauf. Ich bedanke mich, dass ihr es auch im neuen Jahr mit uns ausgehalten habt und hoffentlich auch weiter aushalten werdet. Mal sehen, was wir die nächsten Wochen bringen. Wir hoffen, wir haben noch ein bisschen Content, ohne dass es jetzt in den kompletten Lockdown geht. Deshalb schon mal vorab danke fürs Zuhören. Macht's gut, eine schöne Woche. Bleibt uns treu. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.